Psalm 56 und 57 sind zwei Psalmen, die vielleicht zur selben Zeit geschrieben wurden. Nicht ganz sicher, aber vielleicht, ungefähr zur selben Zeit. Im Psalm 56, Vers 1 lesen wir dem Chorleiter nach die Taube der fernen Inseln. Das war die Melodie von David, ein Miktam, ein Psalm zur Unterweisung. Und dann haben wir den historischen Hintergrund, als die Philister ihn zu Gat ergriffen. Und schlag mit mir mal kurz auf 1. Samuel, Kapitel 21. Lass uns das mal kurz nachlesen hier. 1. Samuel 21, da finden wir den Hintergrund für diesen Psalm. Psalm 52 haben wir von der Situation gelesen. David musste ja flüchten vor dem König Saul und dann hat ihm der Edomiter Doeg verraten, beziehungsweise hat die Priester von Nob verraten und der König Saul hat ganze Priesterfamilie ausrotten lassen und daraufhin ist David geflohen. David hat gemerkt, Saul, meines tut ernst, es ging um Leben und Tod. Und er hat es mit der Panik zu tun gekriegt. Und ich glaube, er hat eine Entscheidung getroffen, die nicht unbedingt Gottes Wille war. Er ist geflohen zu den Feinden Israels, zu den Philistern, in eine der Philisterstädte Gat. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille war. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass wir zum Feind laufen oder in die Welt laufen, wenn wir es mit der Panik zu tun bekommen. Was immer das für dich persönlich bedeutet. Manchmal haben wir so Ersatztröster oder ja, eigentlich Ersatzgötzen sind es. Ne? Für den einen ist es der Psychiater, für den anderen ist es die Flasche, für den anderen ist es die Seifenoper, diese Dinge, in die wir uns reinflüchten, wenn es uns hier im Leben zu heiß wird. Für den anderen ist es der Joint, es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Und eine Beziehung, und das ist nicht unbedingt schlecht, wenn man zum Freund oder zum besten Freund läuft, aber der Herr will unser allerbester Freund sein. Ein guter Freund ist nicht unbedingt die Welt, ein guter Bruder und eine gute Schwester im Herrn. Aber wenn wir zurücklaufen in die Welt, in den Trost, den die Welt zu bieten hat, den Schutz, den die Welt zu bieten hat, scheinbar. Das hat David hier gemacht. Vers 11 lesen wir im Kapitel 21, 1. Samuel. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gat. Und die Knechte des Achish sagten zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm bei Reigentänzen gesungen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende? Und die Leute, die der David hier erschlagen hat, das waren Philister. Er hat den großen Helden von Gat erschlagen, den Goliath. Und in seiner Panik macht David etwas total Dummes und er läuft zu den Feinden und er findet scheinbar Unterschlupf dort am Königshof von König Achish. Und dann kommen die Berater des Königs zu ihm und sagen, was tust du da? Ist dir nicht bewusst, wer dieser Typ hier ist? Ist das nicht David, der König des Landes? Er war gesalbt zum König, zumindest. Und war der nicht in der Hitparade hier, in der internationalen, wo die Frauen Israels gesungen haben, Saul hat Tausende erschlagen, David aber Zehntausende. Das waren unsere Leute, König. Und so wurde David entdeckt und ich denke, er hat Todesangst bekommen. Hat vielleicht damit gerechnet, dass sie in jedem Moment verhaften und ihn hinrichten als ihren Feind. Und dann lesen wir, David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Der hatte Todesängste. Können wir glauben. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und er kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in den Bart fließen. Hat sich wie ein Geisteskranker gestellt, jemand, der den Verstand verloren hat. Stellte sich wahnsinnig und tobte vor ihren Augen, also tat einfach unsinnig, kritzelte an die Flügel des Tores, ließ den Speichel in seinen Bart fließen. Wie demütigend, ha? Das war König David, der war ein mächtiger Krieger. Es war wirklich wahr, was die Frauen hier gesungen haben. David hatte zehntausende Feinde erschlagen. Er hat den Riesen Goliath erschlagen. Und jetzt ist er so erniedrigt. Oh Mann, wenn diese Frauen ihn gesehen hätten, wie er da wie ein Tier eigentlich hinlebt und sich verhält und Speichel in den Bart fließen lässt. Völlig demütigende Situation hier. David ist da wirklich in einem seiner tiefsten Momente seines Lebens. Ganzer Stolz gebrochen, bin mir sicher. Und Gott benutzt es, wenn unser Stolz gebrochen wird. Und sehr oft, wenn wir aus eigener Weisheit oder aus Panik in die Welt rennen, passiert was Ähnliches mit uns. Wir machen uns eigentlich zum Dodel, würden wir sagen, in Wien, so zum Toren für alle und erniedrigen uns eigentlich selbst. Was für ein Bild hier, David, der Speichel in seinem Bart fließen lässt. Und dann sagte Achish zu seinen Knechten, siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist, warum bringt ihr ihn zu mir? Fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass ihr diesen hierher gebracht habt, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? Habe ich nicht genug Verrückte in meiner Regierung? Brauche ich noch einen Geistesgestörten? Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adulam und kamen seine ganzen Brüder, das Haus seines Vaters, seine Familie zu ihm und es versammeln sich um ihn 600 Mann mit erbittertem Gemüt, lesen wir hier. Erst waren es 400, später sind sie zu 600, auf 600 angewachsen. Verzweifelte Männer, die sich bei ihm versammeln. Und vielleicht ist dieser Vers im Kapitel 22, ein kam in die Höhle Adulam, der Hintergrund für den Psalm 57, den wir heute auch ansehen werden. Oder vielleicht war es die Höhle in En-Gedi, in der David sich versteckt hat, zum anderen Zeitpunkt vor König Saul. Das ist nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, das ist der Hintergrund für diesen Psalm 56. David war total gedemütigt, das hat funktioniert, er ist freigekommen. Aber was für eine demütigende Erfahrung, was für eine Erfahrung auch, dass die Welt nicht wirklich helfen kann. Dass seine eigene Weisheit ihn eigentlich gegen die Wand fährt. Und dann, als er aber nachdenkt über diese Situation, preist er Gott für die Rettung. Und er sagt im Vers 2, sei mir gnädig, o Gott, denn es stellen mir Menschen nach, den ganzen Tag bedrängt mich ein Streitender. Hat hier wohl an König Saul gedacht. Meine Feinde stellen mir den ganzen Tag nach. Ja, viele bekämpfen mich von oben herab. Und wenn ich wer von oben herab bekämpft, der oben war, hatte immer den Vorteil. Ne? Das ist wie wenn du bergauf Fußball spielst. Das funktioniert nicht gut. Die von oben herab kämpfen konnten, hatten immer den taktischen Vorteil. Deswegen wurden Burgen auf dem Berg gebaut, weil da ein besserer Schutz da war. Meine Feinde stellen mir nach den ganzen Tag, ja, viele bekämpfen mich von oben herab. Was für ein Bild das ist. Den ganzen Tag. David sagt, ich habe keine Ruhe. Der Feind stellt mir nach. Ich bin ständig verfolgt. Ich habe keine Pause. Und es sieht so aus, als ob der Feind den Vorteil hat. Saul hat David und seine 400 und dann später 600 Männer verfolgt mit einem Heer von 3000. Also völlige Überlegenheit. Und David fühlt sich voll Angst. Er sagt im Vers 4 im nächsten Vers, an dem Tag, da ich mich fürchte, da sehen wir seine Emotion, er hat sich gefürchtet. Ich denke, können wir nachvollziehen, wir würden uns auch fürchten. Ich vertraue auf dich. Furcht. Paulus schreibt an den Timotheus, der eine furchtsame Persönlichkeit war. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Furcht ist nicht etwas, was von Gott kommt. Es gibt eine natürliche Furcht, wenn wir bedroht werden, wirklich physisch von etwas, und so Fluchtinstinkt, das ist gut, das ist Gott gegeben. Sonst hätten wir uns vielleicht schon oft umgebracht. Ne? Ist gut, dass wir vorsichtiger Auto fahren in brenzligen Situationen und nicht voll dahin rasen, weil uns dieser Sinn verloren gegangen ist von Gefahreinschätzung. Das Problem, wenn Leute betrunken Auto fahren, dann fehlt ihnen das und sie haben diese natürliche Furcht oder diese Vorsicht nimmer und dann haben sie einen Unfall. Also es ist okay, aber diese Furcht, die eigentlich nicht wirklich eine Grundlage hat. Furcht, Sorgen. Und dann wisst ihr, 99% unserer Sorgen treffen eh nie ein. Oder wir haben zumindest keine Macht darüber, ob es eintritt oder nicht. Es ist außerhalb unserer Kontrolle. Und so Furcht, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Das, was der Heilige Geist in uns macht. Furcht ist eigentlich nie von Gott. Diese Art von Furcht. Teufel will uns Angst einjagen. Und der Apostel Johannes schreibt uns im ersten Johannesbrief, dass perfekte Liebe die Furcht austreibt. Und so, was ist die Antwort auf Furcht in unserem Herzen? Und je nach Persönlichkeit, manche sind ängstlicher, andere weniger ängstlich, aber ich behaupte mal, jeder Mensch kennt diese Erfahrung von Furcht oder von Angst. Was ist die Lösung dafür? Was ist die Antwort darauf? Gerade wenn der Feind uns bedroht, in Versuchungen, in geistlichen Angriffen, vielleicht wirklich physischen Angriffen. Manche Christen in islamischen Ländern zum Beispiel werden wirklich physisch bedroht und deren Leben steht auf dem Spiel. Da kann man auch Angst haben. Das ist normal. Paulus kannte diese Angst. In der Apostelgeschichte zum Beispiel, als er auf dem Schiff war, das ja fast dabei war, Schiffbruch zu erleiden in diesem furchtbaren Sturm und wo es nicht sicher war, ob sie überleben werden oder nicht, da hatte Paulus Furcht. Und er schreibt, der Herr stand bei ihm und stärkte ihn. Und das ist die Antwort. Hier, an dem Tag, an dem ich mich fürchte, ich vertraue auf dich. Perfekte Liebe treibt die Furcht aus. Also was ist die Antwort auf Furcht in unserem Herzen? Eine Liebesbeziehung mit Jesus, eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm, dass ich mich ihm anvertraue. Philipperbrief spricht auch davon, wo es heißt, sorgt euch nicht, sondern in allem lasst euer Anliegen mit Dank vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Selbst die Umstände, die wir nicht verstehen, wo wir Angst haben könnten, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Seht ihr, Friede statt Furcht. Also die Antwort auf unsere Ängste ist eine vertrauensvolle Liebesbeziehung mit Jesus, mit Gott. Dann sagt in Vers 5, auf Gott sein Wort rühme ich, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was sollte Fleisch mir tun? Dann haben wir Gott und sein Wort. Wie lernen wir Gott kennen? Ja, durch sein Wort. Wie können wir uns bei Gott bergen? Hier in seinem Wort, indem wir sein Wort lesen und seine Verheißungen im Glauben in Anspruch nehmen und uns dem anvertrauen. Diesem Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Was sollte Fleisch mir tun? Fleisch bedeutet hier, was sollten Menschen mir tun? Das hat Jesus uns auch gesagt. Er hat gesagt, fürchtet nicht die, die nur den Leib töten können und dann weiter nichts machen können. Sondern fürchtet den, also Gott, der fähig ist, eure Seele in die Hölle zu werfen. Ist komisch, wir sind oft so besorgt um das Fleischliche, um das Menschliche. Und so oft die Leute, die Angst haben vor Menschen, machen sich überhaupt keine Sorgen, was mit ihrer Seele ist. Machen sich überhaupt keine Sorgen über die Ewigkeit. Völlig verschobene Prioritäten. Die Bibel sagt uns, dass unser Leben hier in dieser Welt nur ein Hauch ist. Und dann kommt die Ewigkeit. Und viel wichtiger, als was uns in diesem Leben passiert oder wie lange wir leben und wann wir sterben müssen und sterben muss jeder einzelne Mensch. Die Todesrate ist 100% auf diesem Planeten immer noch. Selbst Michael Jackson hat sein Sauerstoffzelt und die ganzen Operationen und Therapien nichts genutzt. Wir werden ewig leben. Die Frage ist, wo werden wir ewig leben? Ich glaube, das Wichtige ist eigentlich nicht wirklich, wann sterben wir oder wie lange leben wir. Manchmal sagen Leute, oh, das ist so schade, dass der so jung gestorben ist. Weißt du was, im Vergleich zu den nächsten 100 Billionen, Trilliarden von Jahren in der Ewigkeit spielt es keine Rolle, ob jemand 5 oder 70 oder 90 oder 100 Jahre alt wird. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein Hauch. Die Frage ist, wo gehst du hin? Bist du sicher, dass du ewiges Leben hast? Hast du dich Jesus anvertraut? Und wenn wir diese ewige Perspektive haben und wissen, das Schlimmste, was ein Mensch mir antun kann, als Jünger Jesu, als jemanden, der Jesus vertraut, der Jesus nachfolgt, das Schlimmste, was Menschen mir antun können, ist, dass sie mich in den Himmel befördern, zu ihm. Ist das zu schlimm? Das ist eine Beförderung für uns Christen. Und ich darf wissen, solange ich hier auf der Erde bin, solange Gott nicht mit mir fertig ist, kann mir auch niemand was antun. David wird später drüber sprechen. Aber wenn er zulässt, dass ich in den Himmel befördert werde, durch irgendeinen Christenverfolger oder einen Autounfall oder sonst was, was ist die große Sache? Ich weiß, wo ich hingehe. Paulus hat gesagt, Tod, wo ist dein Stachel? Diese Angst vor dem Tod. Ja, vielleicht haben wir Angst vor dem Sterben, die Ungewissheit, dieser Prozess, aber ich habe keine Angst davor, im Himmel beim Herrn zu sein. Ich kenne meine Ewigkeit. Und du kannst wissen, wo du die Ewigkeit verbringst, wenn du dich Jesus anvertraust. Dir deine Schuld von ihm nehmen lässt, ihn einladest, dein Retter zu sein und dein Herr zu sein. Und so sagt Jesus, fürchtet nicht nur das Fleischliche, die deinen Leib töten können und weiter eigentlich nichts tun können, sondern fürchte Gott. Fürchte das, was wirklich zählt. Sei sicher, dass deine Seele gerettet ist, dass du die Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen wirst. Das ist wichtig. Aber wenn ich die ewige Perspektive habe, wenn ich auch eine Perspektive habe, dass Gott auf dem Thron sitzt, dann kann ich wie David sagen, auf Gott, sein Wort rühme ich, sein Wort, das mir von ihm erzählt, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was sollen Menschen mir antun? Setzt in die richtige Perspektive, oder? Gott im Vergleich zu Menschen. Wenn ich mit Gott bin, dann ist Gott mit mir, dann was können Menschen mir antun? Ich bin unter seinem Schutz. Mir kann nur passieren, was er zulässt. Und er ist bei mir, auch in schwierigen Situationen, auch in Zeiten der Verfolgung, auch in Zeiten, wo ich Angst habe. Und das ist mein Trost. Da kann ich mich ihm anvertrauen. Den ganzen Tag tadeln sie meine Worte. Alle ihre Gedanken sind gegen mich zum Bösen. Jetzt werden hier so ein bisschen diese Verfolger von David beschrieben. Den ganzen Tag tadeln sie meine Worte. Alle ihre Gedanken sind gegen mich zum Bösen. Sie greifen an, sie verstecken sich. Sie beobachten meine Fersen, weil sie meiner Seele auflauern, das heißt meinem Leben auflauern. Also sie sind ganz schön hinterlistig auch. Nicht nur Angriffe frontal, wo dir bewusst ist, jetzt kommt ein Angriff, sondern hintenrum und vorne vielleicht das Lächeln. Und David hatte solche Erfahrungen. Bei den Sifitern haben wir letztes Mal gelesen, die ihn vertratscht haben bei König Saul. Die vielleicht nach vorne ein freundliches Gesicht hatten, ah, hallo David. Und dann haben sie ihn verpetzt bei König Saul und gesagt, ist der David nicht bei uns? Komm hierher, wir liefern ihn deinen Händen aus. Damit hatte David zu kämpfen hier. Sollte es bei ihrer Bosheit Rettung für sie geben? Im Zorn stürze die Völker nieder, o Gott. Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Auf gut Deutsch, Gott kennt, wie es mir geht. Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. David war heimatlos, er musste alles verlassen, er hat alles verloren. Jonathan, seinen besten Freund, sein Status am Königspalast, seine Familie, seine Frau, sein Haus, er hat alles verloren. Nicht mal sein eigenes Schwert hat er mit dabei, als er davonlaufen musste. Aber es heißt hier, Gott, du hast es abgemessen. Das heißt, Gott, du kennst jedes Detail. Du hast es abgemessen. Du kennst, wie es mir geht. Die Breite und die Höhe und die Tiefe. Gott, du weißt, wie es mir geht. Und das ist unser Trost. Gott weiß, wie es dir geht. In deiner schwierigen Zeit. Der Zeit, wo du angefochten bist. Er kennt die Angriffe des Feindes. Er kennt die Bosheit. Und haben wir nicht auch so einen Feind? Ist unser Feind, der Teufel, nicht auch so ein Schleimiger, der so hintenrum, der sich tarnt als Engel des Lichts und in Wirklichkeit fertig machen will? Ist mal ein brüllender Löwe, der uns frontal angreift, mal einer, der so von hintenrum uns auflauert, auf meiner Seele auflauert, der uns beobachtet, der sieht, wo ist die Schwachheit in unserem Fleisch, wo sind wir verführbar? Und dann schmeißt er uns was in den Weg und versucht uns fertig zu machen, und er ist ein brüllender Löwe, der uns verschlingen möchte. Er hat Bosheit in seinem Herzen. Im Zorn stürze die Völker nieder, o Gott. Also er vertraut sich wieder Gott an. Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Sprich davon, dass Gott unsere Tränen sammelt. Die Frauen in Israel hatten solche Tränengefäße, so Tränenflaschen, in die sie reingeweint haben. Und es gab professionelle Weiner damals, wenn jemand gestorben ist, wurde getrauert, und diese Tränen waren kostbar, die wurden aufgefangen, und dann wurde diese Flasche in das Grab gestellt des Verstorbenen. Eigentlich ein schönes Bild, ne, für die Trauer, für das Mitgefühl auch, für die Liebe. Na, oft sind Tränen, wenn man um jemanden weint, wirklich mit gebrochenem Herzen, oder für jemanden, wenn du jemanden beobachtest, der sein Leben kaputt macht und du weinst mit ihm oder jemanden, dem was Furchtbares passiert und der durch eine schwere Zeit geht und du weinst mit ihm. Wir haben zusammen geweint als Männer auf der Männerfreizeit. Und das ist was Kostbares. Das ist flüssige Liebe eigentlich. Trauert mit den Trauernden und lacht mit den Fröhlichen, sagt uns Jesus. Und das Coole ist, wir sammeln nicht unsere eigenen Tränen wie die Trauerfrauen in Israel, sondern wir lesen hier, Gott sammelt unsere Tränen ein. Und er sagt hier, stehen sie nicht alle in deinem Verzeichnis? Weißt du, dass Gott jede einzelne Träne kennt deines Lebens? Jede Träne, die du je vergossen hast, die steht in seinem Verzeichnis. Vielleicht sitzt ein Engel dabei und sagt, 1120, 1121. Aber so wie Gott jedes Haar auf unserem Haupt kennt, jedes einzelne abgezählt ist. Oh, da hinten sind schon viele ausgefallen. 3227, 3228. Gott weiß es. Und genauso kennt Gott jede einzelne Träne, die du je vergossen hast. Ist das nicht wunderbar? Gott hat es abgemessen. Gott weiß, wie es dir geht. Und er schätzt unsere Tränen. So sehr sind wir in Gottes Fürsorge. Das ist das Bild, was uns hier gegeben wird. Gott kennt die Haare auf deinem Haupt. Gott kennt jede Träne, die du vergossen hast. Deine Heimatlosigkeit ist abgemessen. All diese Dinge, all diese Bilder sagen uns, dass Gott es genau weiß, wie es dir geht. Und Gott weiß es nicht nur intellektuell, Gott weiß es aus persönlicher, menschlicher Erfahrung. Denn wir haben einen Gott, der Mensch geworden ist in Jesus. Jesus wurde Mensch und im Hebräerbrief lesen wir, dass er unser Leben kennt, dass er versucht wurde mit allen Versuchungen, mit denen auch wir versucht werden, nur dass er nicht gesündigt hat. Aber Gott kennt es. Gott weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, einsam zu sein. Was es heißt, Angst zu haben. Denkt an Jesus im Garten Gethsemane. Was es heißt, verlassen zu sein und verspottet zu sein und ausgelacht zu werden und abgelehnt zu werden, verletzt zu werden, an ein Kreuz genagelt zu werden, getötet zu werden, gefoltert zu werden. Jesus kennt es alles. Und er hat sein Gefäß im Himmel von deinen Tränen. Er ist bei dir, er weiß, wie es dir geht. Das ist wunderbar. Wir haben einen hohen Priester, der wirklich mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten und mit allen unseren menschlichen Erfahrungen. Und dann sehen wir Hoffnung im Vers 10. Dann werden meine Feinde ablassen an dem Tag, da ich rufe. Dieses habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. Woran kannst du erkennen, dass Gott für dich ist? Wenn du mit ihm bist, dann ist er bei dir. Josua hat die Erfahrung gemacht, als er dem Engel des Herrn begegnet und er sagt, bist du für uns oder gegen uns? Und er sagt, nein. Falsche Frage. Frage ist, bist du mit mir? Folgst du mir nach? Dann ist er mit dir. Und wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Wenn Gott noch nicht fertig ist mit mir in dieser Welt, was kann Fleisch mir antun? Was können Menschen mir antun? Wenn Gott für mich ist, wer gegen mich? Ich denke an Römer 8. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Weder Höhe, noch Tiefe, noch Zukünftiges, noch Gegenwärtiges, weder irgendwelche Mächte. Nichts kann mich trennen. Auf Gott sein Wort rühme ich, hier haben wir wieder den Ruhm von Gottes Wort, und auf den Herrn sein Wort rühme ich. Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Wiederholt es hier wieder mit anderen Worten. Auf Gott vertraue ich und deswegen werde ich mich nicht fürchten. Das macht den Unterschied. Wenn du sagen kannst, auf Gott vertraue ich, dann kannst du auch sagen, ich werde mich nicht fürchten. Das ist der Schlüssel. Ruf aus zu ihm. wie David es getan hat, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird dein Herz bewahren. Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Auf mir liegen, o Gott, deine Gelübde. Ich werde dir Dankopfer einlösen. Hier sehen wir wieder Lobpreis, ein freiwilliges Opfer. Ich werde mich dir hingeben, würden wir heute sagen. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet. Ja, meine Füße vom Sturz, dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen. Und das stimmt. Irdisch gesehen, physisch gesehen, Gott hat ihm das Leben gerettet in der Situation. Aber das stimmt ganz sicher auch geistlich. Wenn du in Jesus bist, kannst du das sagen. Kannst du sagen, Gott, du hast meine Seele vom Tod errettet. Ja, meine Füße vom Sturz. Du hast mich gerettet vom ewigen Tod, von der Trennung von Gott, von der Hölle. Meine Füße vom Sturz, dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen. Wenn du in Jesus bist, hast du diese Hoffnung, hast du diese Sicherheit, dass du wandelst vor dem Angesicht Gottes in Gemeinschaft mit Gott, schon hier und jetzt durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und eines Tages wirklich von Angesicht zu Angesicht im Himmel, Gott pur. Psalm 57. Dem Chorleiter nach der Melodie, verdirb nicht. Muss wohl ein Blueslied gewesen sein. Die nächsten Psalmen sind auch so nach dieser Melodie, verdirb nicht. War eine Melodie, zu der David gesungen hat, wenn er in einer schwierigen Situation war, wenn er Angst hatte offensichtlich. Als er vor Saul in die Höhle floh. Wie gesagt, es könnte diese Stelle da sein in 1. Samuel 21 oder später, ich glaube im Kapitel 24 in En-Gedi. Wir wissen nicht genau, bei welcher Gelegenheit. Aber David war verfolgt. Wie gesagt, Saul hat ihn mit 3000 verfolgt gegen 600. Und es war ein paar Mal so richtig, richtig knapp. Und David ist in der Höhle. Vielleicht in der Höhle in En-Gedi, wo Saul und seine Männer nicht wissen, dass er hinten in der Höhle ist, und die sitzen mit vorne in der Höhle, haben vielleicht ein Feuer angezündet, und ihr kennt die Geschichte. König Saul muss mal, und Männer von David sagen ihm, hey, jetzt hat Gott ihn in deine Hand ausgeliefert, und David weigert sich aber, seine Hand an den Gesalbten des Herrn, an den König zu legen, es in seine eigene Hände zu nehmen. Aber vielleicht hat er in dieser Situation gebetet oder in der vorherigen Situation, als Saul ihm so nahe war und er hat sich verkrochen und er sagt, sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. Ich rufe zu Gott im Höchsten, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Er sende vom Himmel und rette mich, gehöhnt hat der, der mir nachstellt. Gott sende seine Gnade und seine Wahrheit. Er rette meine Seele. Mitten unter Löwen liege ich, die Menschen verschlingen. Ihre Zähne sind Speer und Pfeile, Bildsprache hier, und ihre Zunge ist ein scharfes Schwert. Sie haben ihn verfolgt mit wörtlichen Speeren und Pfeilen. Sie haben ihn auch verfolgt mit ihren Worten. Und das tut oft noch mehr weh als physischer Schmerz. Lest Jakobus, was er über die Zunge spricht. Was wir sagen, kann oft mehr verletzen. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Ein Netz haben sie meinen Schritten gestellt, wieder hier heimtückisch. Er hat meine Seele gebeugt, sie haben vor mir eine Grube gegraben. Sie sind mitten hineingefallen. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Daher kommt dieser Spruch. Und dann, das ist der erste Teil, wo David beschreibt seine Umstände, seine Verfolgung. Und dann im zweiten Teil sehen wir Lobpreis. Ist erstaunlich. Sehen wir immer wieder in den Psalmen. Er vertraut sich Gott an und am Ende preist er Gott. Unabhängig von den Umständen. Das ist das Wunderbare. Genauso wie Jesus uns verheißen hat, diesen Frieden, der das Verstehen übersteigt. Unabhängig von den Umständen. Diese Geborgenheit in Gott. Und wenn David hier den Herrn preist, all diese Psalmen wurden geschrieben, bevor der Tempel überhaupt gebaut wurde, bevor es ein Haus Gottes gab, Gemeindegebäude. Zeigt uns, wir können eine Beziehung zu Gott haben, wir können Gott preisen, wir können Gott anbeten. Überall. Muss nicht ein Kirchengebäude sein. Ist schön, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, ne? Auch als Gemeinde. Aber das ist nicht das Wesentliche. Die Gemeinde sind die Menschen, die sich versammeln. Und wir können Gott im Stadtpark preisen oder in unseren Häusern oder hier in den Gemeinderäumen, im Feld oder im Tempel. Ich finde es interessant für uns, wo wir überlegen, zu renovieren, dass wir da nicht zu viel Betonung drauflegen auf Räume und das Äußere. Das ist schön, wenn das Innere passt. Viel wichtiger ist, dass unser Herz beim Herrn ist, dass wir ein Herz haben, ihn anzubeten und zu preisen. Aber er preist hier Gott und er betet zu ihm. Und was macht unser Herz zu Lobpreisern? Was macht, lässt unser Herz preisen? Ich denke, wir sehen hier ein paar Schlüssel. Ich denke, der erste Punkt ist vielleicht mal generell. Warum wurde David verfolgt? Von König Saul. Warum wurde er verfolgt? Weil er gesalbt war zum König, ne? Prophet Samuel kam zu Saul, hat gesagt, Gott wird dir das Königtum wegnehmen und es einem geben, der würdiger ist als du. Weil Saul war einer, dem hing alles an dem Äußerlichen, der hatte die äußerliche Fassade, aber in seinem Herzen hat es überhaupt nicht gepasst. In seinem Herzen hat er sein eigenes Ding gemacht. Sein Herz war nicht bei Gott. Er ist nicht Gott nachgefolgt mit seinem Herzen. Und Gott hat ihm gesagt durch den Propheten, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Vergiss die äußere Religiosität, was ich will, ist das Herz. Und Gott hat gesagt, ich werde mir einen Mann, einen König suchen nach meinem Herzen. Und der Prophet Samuel ging ins Haus von Davids Vater und David war der Geringste, aber Gott hat ihn zum König gesalbt. David hätte sagen können, nee, ich nehme das nicht an. Okay, Gott, du sprichst zu mir hier ganz deutlich, dein Wort durch den Propheten. Wir haben sein deutliches Wort heute hier. Das ist, was die Propheten niedergeschrieben haben. Das inspirierte Wort Gottes, die Bibel. Gott, du sprichst zu mir. Du berufst mich zu etwas, aber ich nehme es nicht an. Wisst ihr was, wenn David das nicht getan hätte, dann wäre er nie verfolgt worden. Wenn er sich nicht dem Kampf gegen Goliath gestellt hätte, wenn er sich nicht in den Dienst von König Saul gestellt hätte, wenn er nicht gesagt hätte, ja, ich nehme die Herausforderung an. Das ist ein Grund, warum er verfolgt wurde. Das gilt auch für uns heute. Welche Christen werden angefochten? Vor allem die, die aktiv sind im Reich Gottes, die zuerst sein Reich suchen, einen Unterschied machen wollen für Gott in dieser Welt, verfügbar sein wollen für ihn. Die Schritte im Glauben eingehen, ein Wagnis eingehen. Ich möchte euch dazu herausfordern. Wenn wir Christen nur bequem auf unserem Hintern sitzen, auf den bequemen Stühlen, in unserem Wohlfühlbereich, ne, jeder Mensch hat diesen Bereich, wo man sich wohlfühlt, und dann außerhalb, das ist der Schweinehund, den wir überwinden müssen, oh, da fühlen wir uns nicht so wohl, und Gott beruft uns immer wieder, Schritte im Glauben zu machen, aus unserem Wohlfühlbereich hinauszutreten. Das kann sein, zum Beispiel auf die Straße zu gehen, zu evangelisieren. Oh, klopft mir das Herz, wenn ich nur dran denke. Aber okay, Gott beruft mich dazu. Oder wir sind berufen, das Evangelium weiterzugeben. Also mach diesen Schritt. Mach von mir aus dieses Evangelisationsseminar mit. Nimm die Herausforderung an. Gott möchte, dass wir sein Evangelium weitergeben. Und oh Mann, wenn meine Kollegen wüssten, ich mache den Mund auf. Ich bin kein Undercover-Christ, sondern ich erzähle von Jesus. Das beschützt uns übrigens vor viel Versuchungen und viel Anfechtungen, wenn wir von Anfang an uns als Christen outen und als Jesus-Freaks, als Menschen, die Jesus lieb haben. Das ist meine Erfahrung zumindest. Als ich mich bekehrt habe, im letzten Schuljahr, war ich erstmal so ein bisschen wie der Timotheus, so ein bisschen ängstlich und die kennen mich jetzt schon 5 Jahre hier und wie ich gelebt habe ohne Jesus und wie stelle ich es an und war irgendwie so eine halbe Sache. Ich habe das einem Freund von mir erzählt, einem Bruder von mir, der hat gesagt, hey, so machst du das, hat mein riesen Holzkreuz umgehängt, mit dem er rumgelaufen ist. Dann musste ich nicht mehr viel sagen, dann haben alle anderen gefragt, was denn los ist. Aber dann, als ich auf die Uni gekommen bin und seitdem habe ich beschlossen, ich out mich immer von Anfang an als Christ. Und das ist so hilfreich. Da wirst du gar nicht eingeladen erst zu gewissen Events. Wir sind in Ruhe gelassen, weil wir sagen, ja, boah, der ist Christ. Das ist der Heilige. Okay, bewahr dich vor viel Versuchungen. Ist eine gute Sache. Was ich eigentlich sagen will, ist, wenn wir diese Herausforderungen annehmen, die Gott uns gibt, dann erleben wir Abenteuer mit Gott. Dann erleben wir, wie Gott uns gebraucht. Und das ist begeisternd und das ist erfrischend. Und das ist meine Beobachtung, das sind die Christen, die Gott preisen. Wenn wir Menschen sind, die immer nur in unserem Bequemlichkeitsbereich bleiben, in unserem Wohlfühlbereich und in der Gemeinde sitzen, uns berieseln lassen, die anderen kämpfen lassen oder Herausforderungen annehmen lassen, ja, dann werden wir so irgendwie so müde, bequeme, lasche Christen, so Luschen. Ihr Luschen! Und dann verlieren wir auch so irgendwie geistlich so diesen Bock, Gott anzubeten, oder? Dann wird so dieses gleichgültige Christentum, bequeme Christentum, das ist nicht, was Gott für uns hat. Also möchte ich euch ermutigen, Herausforderungen anzunehmen, Schritte im Glauben zu machen. Das sind die, die Grund haben, Gott zu preisen, weil sie ihn erleben. Das Zweite, was ich hier sehe, ist Demut. David ist demütig. Vielleicht aus der Erfahrung in 1. Samuel Kapitel 21 heraus. Diese Erfahrung in Gat, wo er so gedemütigt wurde und dieser Speichel in seinem Bart geronnen ist und sich irgendwie verrückt gestellt hat und wie er geredet hat und herumgekritzelt hat. Demut, auch das ist wichtig in unserer Beziehung zu Gott. Bewusstsein unserer eigenen Schwäche. Bewusstsein, dass wir ohne ihm nichts tun können. Dass wir Sünder sind, dass wir wirklich nur gerettet sind aus Gnade, nicht wegen irgendwas in uns. Dass Gott uns gebraucht, nicht wegen uns, sondern trotz uns. Es ist reine Gnade. Nur ein demütiger Mensch schreit nach Gnade aus. Hier nach unverdienter Gunst. Sei mir gnädig, oh Gott, sei mir gnädig. Und dann als Drittes sehe ich einen Menschen, der hier Gottes Fürsorge und Schutz erfährt. Seht hier im Vers 2 auch, heißt es weiter, denn bei dir birgt sich meine Seele. Seele, Psyche wieder, würden wir heute sagen. Bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. Also er ist nicht davongelaufen aus der schwierigen Situation oder von dem Verderben, konnte er gar nicht, wenn er in der Höhle drin war und Saul draußen war. Aber was er getan hat in diesem Angriff, in dieser schwierigen Situation, in seiner Angst. Er ist zu Gott gelaufen, hat sich geborgen bei ihm. Das ist ein Unterschied. Wir tendieren dazu, davon zu laufen, wenn es schwierig ist. David ist nicht davon gelaufen, er ist zu Gott gelaufen in der Situation und hat sich geborgen bei ihm. Und was für ein wunderschönes, zärtliches Bild wir dir haben. Bei dir birgt sich meine Seele, im Schatten deiner Flügel berge ich mich. Vers 2, sehen wir, im Schatten deiner Flügel berge ich mich. Dieses Bild von einem Vogel oder einer Henne, einer Glucke, die ihre Küken und ihren Flügeln hat und sie beschützt. Und es braucht auch wieder Demut, zu sagen, nee, ich bin nicht der Macher, ich habe es nicht in der Hand, sondern ich berge mich bei Gott unter seinen Flügeln. Und der hat große Flügel, der hat mächtige Flügel. Wunderbares, zärtliches Bild. Wie eine Glucke, die ihre Kinder beschützt. Es wurden nach Waldbränden und Häuserbränden schon kleine Küken gefunden, die überlegt haben unter den Flügeln ihrer Mutter. Die Mutterhenne war völlig verkohlen und verbrannt, aber sie hat diese Küken beschützt. Wunderschönes Bild für das, was Jesus für uns getan hat auch. Jesus hat am Kreuz den Zorn Gottes über unsere Sünden, über unsere Schuld auf sich genommen. Er ist verbrannt worden sozusagen vom Zorn Gottes für uns. Wir können geborgen sein vor Verdammnis. Wir sind sicher in ihm. So ein zärtliches Bild. Jesus hat das Bild verwendet, als er über Jerusalem weint und sagt, oh, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch bergen unter meine Flügel, wie eine Henne ihre Küken, und ihr habt nicht gewollt. Gott ist unser Schutz. Geborgenheit, was für ein zärtliches Bild, so sehr liebt uns Gott. Und es ist nicht das Bild von irgendeinem Bunker, irgendeinem kalten, unpersönlichen Bunker, in dem du hineinlaufst. Nee, das Bild von einer Glucke und ihren Küken, da ist Beziehung da, da ist Wärme da, das wärmt das Herz, oder? Einfach über dieses Bild nachzudenken. Ich flüchte mich in die Beziehung mit Jesus. Vertraue mich ihn an. Wunderschönes, persönliches, zärtliches Bild hier. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Auch da haben wir einen Grund zu preisen, wenn wir uns bewusst sind, dass Gott der Höchste ist. Und es gibt uns auch wieder Sicherheit, es gibt uns die rechte Perspektive. Gott ist allmächtig, er hat alles, was existiert, mit einem Wort in Existenz gesprochen. Was können Menschen mir antun, wenn er auf meiner Seite ist? Sagt im Vers 6, erhebe dich über die Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Sei es in Klammer, seine Herrlichkeit ist über die ganze Erde, ist unser Gott. Und dann preist er Gott dafür, weil er es erfahren hat. Wirklich Abenteuer mit Gott erlebt, Schritte im Glauben gemacht, hat Gottes Berufung angenommen, er hat Gottes Schutz erlebt, während er seinen Willen auf sich nimmt und ihm nachfolgt. Er hat Gottes Gnade erlebt, er hat sich bei ihm geborgen, er hat Gottes Trost und Fürsorge erlebt. Er hat Gott als den Höchsten, als den mächtigen Retter erlebt. Er ist zu ihm gelaufen. Und deswegen kann er im Vers 8 sagen, gefestigt ist mein Herz. Oh Gott, gefestigt ist mein Herz. Ich will singen und spielen. In einem anderen Psalm hat David gesagt, ich habe gebahnte Wege in meinem Herz. Gebahnte Wege. Ich bin fest in meinem Herz. Ich folge Jesus nach. Ich denke an Josua, der gesagt hat, auch wenn ihr alle Gott verlasst, ich und mein Haus, meine Familie, wir werden Gott dienen. Das sind gebahnte Wege. Das ist ein gefestigtes Herz. Ein Herz, das fest ist in Gott. In der Nachfolge, in der Hingabe, im Gottvertrauen. Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Gefestigt ist mein Herz, oh Gott. Er kennt Gott, er hat sein Wort gelesen, seine Verheißungen gelesen, er hat sich draufgestellt, er hat es im Glauben in Anspruch genommen und sein Herz ist fest geworden. Und er sagt, ich will singen und spielen. Ich will Gott preisen, ich will Gott anbeten. Wache auf, meine Seele, wachet auf, Harfe und Zither. Ich will aufwecken die Morgenröte. Wach auf, meine Seele, wacht auf, Harfe und Zither. Ich will aufwecken die Morgenröte. Schon früher morgen hat er dieses Verlangen, Gott zu preisen. Er ist aufgewacht und hat den Lobpreis auf den Lippen gehabt. Das war sein Herz. So gefestigt war sein Herz, so ausgerichtet war er auf Gott. Und es ist was Wunderbares dran, wenn wir den Morgen mit Gott beginnen, den Tag mit Gott beginnen. Ich will aufwecken die Morgenröte. Oh, ich bin Nachtmensch persönlich. Ich bin morgens überhaupt nicht fit. Morgenröte ist jetzt nichts, was mich hier besonders verlockt. Aber es ist gut, den Tag, wann immer du aufstehst, mit Gott zu beginnen und ihn zu preisen. Oh, morgens kann ich überhaupt nicht singen. Wir hatten heute Morgen ein Gebetstreffen mit Leitern und Pastoren aus der Region. Haben da ein Lied gesungen zu Beginn. Ich habe ganz tief gesungen, weil ich morgens überhaupt nicht hochkomme. Aber dem Herrn gefällt es. Ein Tag mit Gott beginnen. Ne? Möchte ich uns alle dazu ermutigen. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr. Will dich besingen unter den Völkerschaften. Da sehen wir auch noch einen Grund, Gott zu preisen. Vor den Völkern. Nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern öffentlich. Er ist öffentlich zu Gott gestanden und das bringt Gott Ehre. So dieses Verlangen, Gott zu ehren. Und ihr wisst, dass unser Lobpreis und unsere Anbetung nicht nur mit Worten oder mit Liedern ist, sondern dass es unser ganzes Leben ist. Römer 12, dass unser Leben ein lebendiges Opfer ist für Gott. Das bringt Gott Ehre. Wir leben nicht nur für uns allein. Wir leben zur Ehre Gottes, nicht zu unserer Ehre. Wir leben nicht nur vor den Augen der Geschwister, wir leben vor den Augen einer Welt, die uns Christen beobachtet und sehr kritisch beobachtet, oder? Wir werden sehr oft angekreidet. Leute sagen, hey, ihr Heuchler, ihr, guck mal an, was ihr macht. Na, der Gott ist allzu oft, haben sie recht, ne? Aber ich sage dann trotzdem immer, deswegen bist du herzlich eingeladen, du warst wunderbar zu uns. Aber dieses Verlangen, Gott zu ehren, das hat David so wehgetan, nachdem er in Sünde gefallen ist mit Bathseba, dieser Ehebruch und Mord. Sein Bußpsalm haben wir gelesen. Dass ihm das so wehgetan hat, dass die Nationen, die Heiden Gott gelästert haben, wegen ihm. Wegen seiner Verfehlung. Und das ist was, was mir sehr weh getan hat. Aber ich erzähle in der Situation, wo ich fast in den Ehebruch mal reingefallen bin, einfach ein furchtbares Zeugnis vor der Welt. David hatte diese Leidenschaft, ich möchte Gott preisen vor den Völkern, in der Öffentlichkeit. Jesus hat gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr Liebe habt füreinander. Da muss was, das soll was anders sein in unserem Leben. Eine ewige Lebensqualität in unserem Leben, was uns unterscheidet von den Menschen in der Welt. Und ich bete, dass das unser Herz ist. Dass wir ein Zeugnis sind für Gott. Dass wir ihm Ehre bringen. Auch das war ein Grund, ihn anzubeten. Hier. Vor den Nationen, zu ihm zu stehen, vor dieser Welt. Denn groß bis zu den Himmeln ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Oh, Gottes Gnade ist unfassbar, unendlich. Gottes Gnade mit mir in meinem Leben, boah, ist unglaublich. Ich bin nur hier aus der Gnade Gottes, weil er so gut zu mir war. Weil er beschützt hat und vergeben hat, ganzen Mist, den ich gebaut habe. Nicht, weil ich es verdient habe, es ist ein unverdientes Geschenk. Und das ist wunderbar. Johannes 1 lesen wir, dass Jesus in diese Welt kam, das Wort wurde Fleisch. Und er war der eingeborene Sohn Gottes. Voll Gnade und Wahrheit, lesen wir da. Jesus hat uns Gnade gebracht, unverdiente Gunst von Gott, unverdiente Annahme, unverdiente Vergebung. Das ist so wunderbar. Gnade Gottes für dich. Können wir immer wieder aufstehen, neu anfangen, verändert werden von ihm, auch das ist Teil seiner Gnade. Und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Ja, Gottes Wahrheit ist auch groß. Gottes Wahrheit ist absolut. Erhebe dich über die Himmel, oh Gott, über der ganzen Erde, sei deine Herrlichkeit. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Zwei Psalmen heute, die von der Geborgenheit sprechen, die wir bei unserem Gott haben können. In Jesus, in den Verheißungen, die er uns gegeben hat. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir müssen nicht zu den Dingen dieser Welt laufen, um Trost zu finden. Wir dürfen uns bergen bei unserem wunderbaren, gnädigen, liebevollen, barmherzigen Gott. Wir dürfen zu ihm laufen wie Küken unter die Flügel der Mama Glucke. Was für ein wunderbares, zärtliches Bild es ist. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns diese wunderschönen Bilder gibst von deinem Charakter und dem, wie du bist, Gott. Dass du absolut verlässlich bist und treu bist und allmächtig bist und liebevoll und gnädig bist mit uns. Dass du ein Gott bist, bei dem wir uns bergen können, der uns Frieden geben will, mitten im Sturm. Dass du ein Gott bist, der uns annimmt, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass uns das inspiriert, Herr, dass wenn wir deine Liebe sehen und deine Gnade in unserem Leben sehen und deine Vergebung sehen, Herr, dass uns ein Wunsch in unser Herz liegt, für dich zu leben und die Ehre zu bringen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und Herr, dass es uns mutig macht, Schritte im Glauben zu gehen, auch über unsere Bequemlichkeitszone hinaus. Unseren Schweinehund zu überwinden, das Fleisch zu kreuzigen und verfügbar zu sein für dich. Ich bitte dich, stärke uns in unserer Nachfolge. Danke, dass du da bist, Herr, dass egal wo wir sind und was wir gerade durchmachen, dass wir wissen können, du verstehst uns, du sammelst sogar jede einzelne Träne und weißt es, du bist bei uns und du bist mit uns, wenn wir mit dir sind. Es gibt uns so große Zuversicht und dafür danke ich dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.